Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erbrecht auf dem Punkt, dem Podcast rund um das deutsche Erbrecht. Mein Name ist Annalisa Steiner und bei mir zu Gast ist heute Birte Andersson. Sie ist als Rechtsanwältin tätig bei der Legal, einem Tochterunternehmen der ERGO, und dort jetzt bereits schon fast 19 Jahre in dem Bereich Prozessfinanzierung. Herzlich willkommen, Frau Andersson.
Hallo, Frau Dr. Steiner. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Schön, dass Sie heute da sind. Frau Andersson, steigen wir gleich in das Thema ein. Was versteht man denn unter der Prozessfinanzierung und wofür benötige ich eine Prozessfinanzierung?
Also kurz gesagt ist Prozessfinanzierung die Vorfinanzierung aller Kosten eines Rechtsstreits und die Übernahme des vollständigen Verlustrisikos gegen eine faire Beteiligung am Prozesserlös. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt erstmal noch. Vielleicht machen wir es konkreter. Sie hatten das in einer Ihrer letzten Folgen schon thematisiert, Beispiel Pflichtteilsanspruch. Das ist ja ein ziemlich häufiger und vielen auch geläufiger erbrechtlicher Anspruch. Und der richtet sich ja auf Zahlung gegen den Erben. So, nun zahlen aber nicht alle Erben. Da kann es sein, dass man da dann erstmal freundlich fragt, dann irgendwann einen Anwalt oder eine Anwältin beauftragt, außergerichtlich schreibt und irgendwann sagt dann die Kollege oder der Kollegin, also jetzt müssten wir gerichtliche Schritte einleiten. Und dazu gehört natürlich auch, wenn man etwas einklagt, dass man über die Kosten erstmal beraten wird und dann als Kläger zunächst ziemlich viele Vorschüsse zahlen muss. Man muss also erstmal die Gerichtskosten bezahlen, man muss seinen Anwalt und die Anwältin bezahlen für einen Klageentwurf etc. Und auch, wenn es beispielsweise jetzt um Beweisaufnahmen geht, ein Gutachten gebraucht wird, auch das muss erstmal alles derjenige, der klagt, vorfinanzieren. Und da stehen dann, glaube ich, viele Anspruchsinhaber, wie wir sie nennen, vor dem Problem, dass sie sagen, ja, jetzt muss ich ja erstmal noch einen ganzen Haufen Geld erstmal aufbringen, um überhaupt den Anspruch, der mir zusteht, durchsetzen zu können.
Also die Prozessfinanzierung schützt mich davor, dass ich auf den Rechtsanwalts- und Gerichtskosten als Kläger sitzen bleibe.
Nein, nicht sitzen bleibe, sondern der Prozessfinanzierer gibt mir sozusagen das nötige Geld. Na, also der Finanzierer zahlt dann all das, was eigentlich ein Kläger zahlen muss und was auch noch besonders wichtig ist, wenn der Fall doch verloren gehen sollte. Es ist ja so, dass im deutschen Prozessrecht derjenige zahlt, der am Ende verliert. Und das ist ja auch nochmal ein ganz schöner Betrag. Und das ist auch eine Leistung, die ein Prozessfinanzierer übernimmt, dass er nämlich genau dieses Verlustrisiko übernimmt. Also das heißt, man kann ruhig schlafen, weil man sozusagen keinen Cent mehr verliert, aber nur noch Geld gewinnen kann, nämlich seinen Anspruch durchsetzt.
Ein schönes Gefühl. Jetzt sind ja viele Personen auch rechtsschutzversichert, insbesondere in Deutschland. Wofür brauche ich denn noch eine Prozessfinanzierung oder einen Prozessfinanzierer, wenn ich ohnehin eine Rechtsschutzversicherung habe?
Guter Punkt, Frau Dr. Steiner. In der Tat, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, die auch alles übernimmt, dann braucht man keinen Finanzierer. Es ist allerdings bei vielen Rechtsschutzversicherern so, dass erbrechtliche Ansprüche nur in der außergerichtlichen Beratung gedeckt sind, wie es dort heißt. Das heißt, sobald man dann ein Gerichtsverfahren betreiben möchte oder muss, dann sagt die Rechtsschutz, das ist leider nicht von uns gedeckt. Und das ist genau dann der Moment, wo eben ein Prozessfinanzierer möglicherweise eine gute Idee ist. Es gäbe auch noch staatliche Prozesskostenhilfe, aber das wissen sicher auch viele. Die gibt es natürlich nur unter ganz, ganz engen Voraussetzungen. Da muss es also wirtschaftlich schon sehr eng sein. Plus man hat in der Regel auch eine Rückzahlungsverpflichtung. Also sprich, wenn man dann verliert und auch Kosten noch irgendwo stehen bleiben, muss man die in Raten dann abzahlen. Das muss man bei einer Prozessfinanzierung, wie gerade gesagt, eben nicht tun.
Das heißt, insbesondere im Erbrecht ist die Prozessfinanzierung durchaus ein Mittel, das in Betracht kommen könnte. Was sind jetzt typische Fälle, die ich im Erbrecht finanzieren lassen kann? Wir hatten vorher schon die Pflichtteilsansprüche erwähnt, also für den Fall, dass ich enterbt bin und dann beispielsweise als Kind meinen Pflichtteil von dem Nachlass einklage gegenüber den Erben. Können Sie noch andere Beispielsfälle nennen, die Sie in der Praxis oft antreffen?
Sehr gerne. Also auch natürlich der eigentliche Erbanspruch als solcher, ja, weil man sagt, Mensch, in dem Testament stehe ich aber doch so drin oder in dem und dem Erbvertrag, da ist es dann manchmal eine Auslegungsfrage oder es gibt verschiedene Testamente oder man streitet um die Gültigkeit von Testamenten. Das ist ein Bereich, aber auch zum Beispiel ein Vermächtnis. Vermächtnis ist ja eine sonstige Einsetzung im Testament, also eben nicht als Erbe, sondern man kriegt meinetwegen eine Immobilie zugewendet oder eben auch einen Geldbetrag. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Verfahrensarten, die im Erbrecht so ineinander greifen. viele kennen sicherlich den berühmten Erbschein, den man ja in einem Erbscheinsverfahren vor dem Nachlassgericht geltend macht. Dann gibt es aber natürlich auch das Erbenfeststellungsverfahren vor dem Landgericht. Also das sind alles prozessuale Gestaltungsmöglichkeiten, die auch prozessfinanziert werden können. Ja, oder meinetwegen eine Anfechtung einer Erbausschlagung hatte ich jetzt neulich mal, ja, weil sich jemand getäuscht hatte. Oder es ist jemand schon eingesetzt worden, der berühmte beeinträchtigte Vertragserbe, und dann wird auf einmal die Immobilie, die ihm eigentlich schon zugesagt war, an ganz jemand anders verschenkt, der dem Erblasser jetzt genehmer ist. Wo man auch sagen muss, das ist auch ein schöner Anspruch, den man möglicherweise mit dem Prozessfinanzierer durchsetzt.
Also ein sehr breites Spektrum, das da in Betracht kommt im Erbrecht. Und was sind die Voraussetzungen, die ich oder die mein Fall erfüllen muss, damit mein Prozess finanziert wird?
Das sind drei Punkte. Das eine ist ein sogenannter Mindeststreitwert. Der liegt in der Regel so auch bei der Legal AG bei 100.000 Euro. Was aber im Erbrecht immer häufiger und immer schneller erreicht wird, allein wenn es schon um eine Immobilie im Nachlass geht, dann sind sie sehr schnell bei sechsstelligen Beträgen. Der zweite, der ist auch fast immer erfüllt, das ist nämlich die Bonität der Gegenseite. Wir kommen gleich noch dazu, Stichwort Erlösbeteiligung. Warum ist die Bonität denn so wichtig? Also es ist ja in der Regel das Nachlassvermögen da und damit auch die Bonität der Gegenseite gegeben. Und der dritte und wichtigste Punkt, das sind die überwiegenden Erfolgsaussichten, nennen wir das. Also der Fall muss eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und da kommt jetzt auch gleich noch der ganz andere wichtige Punkt ins Spiel. Das muss natürlich der oder die beratende Anwältin oder Anwalt prüfen. Vielleicht ergänze ich es direkt an der Stelle. Wir hatten es im Vorgespräch auch schon. Ich bin zwar auch eine Rechtsanwältin, aber ich bin in einem Unternehmen beschäftigt. Das heißt, ich darf keine Rechtsberatung machen. Wenn also ein Anspruchsinhaber einen Fall hat, von dem er meint, dass er sich eignet, muss er oder sie sich unbedingt anwaltliche Beratung holen. Beispielsweise über das Deutsche Forum für Erbrecht. Da ist ja zum Beispiel auch ein ganz großes Netzwerk von Experten gelistet. Aber ich kann selbstverständlich auch aus meinem bundesweiten Netzwerk immer gerne auch Empfehlungen aussprechen. Denn die eigentliche Prüfung, die muss immer von einem Anwalt oder einer Anwältin erfolgen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Lassen Sie uns gerne mal bei diesem Punkt stehen bleiben. In der Praxis, wenn ich jetzt eine Anfrage auf Prozessfinanzierung stellen möchte bei Ihnen, wie läuft das ab von der ersten Kontaktaufnahme bis zu der Entscheidung über die Finanzierung? Also vielleicht stelle ich die Anfrage oder stellt die dann meine Anwältin oder mein Anwalt?
Idealerweise die Anwältin oder der Anwalt. Jetzt kann es natürlich mal sein, es ist schon relativ weit gediehen, das Erbscheinsverfahren, und man kann da schon erste Unterlagen schicken, damit ich mich schon mal einlesen kann und sehen kann, um was es geht. Aber die eigentliche Kommunikation geht immer nur zwischen den Anwälten, also zwischen mir und der mandatierten Anwältin oder dem mandatierten Anwalt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Kollegin, der Kollege, der schickt mir dann eine Anfrage, nennen wir es. Das ist jetzt nichts Formales, sondern wichtig ist, dass mir der Fall geschildert wird mit allen seinen Chancen und Risiken und die relevanten Unterlagen mitgesendet werden. Also das kann dann mal ein Erbscheinsantrag sein, das kann ein Klageentwurf sein, das kann ein außergerichtliches Memorandum sein, dass ich einfach in die Lage versetzt werde, diesen Fall eben juristisch zu prüfen und dann auch in ein Rechtsgespräch gehen zu können mit dem Kollegen oder der Kollegin und eben zu schauen, sind da Punkte, die ich noch nicht verstanden habe, oder wo sind Schwierigkeiten, oder wie können wir denen möglicherweise begegnen oder ähnlich. Also da findet ein ganz intensiver Austausch statt. Das geht relativ schnell, also eine erste Indikation gibt schon nach wenigen Tagen, sage ich mal. Wenn ich den Fall dann eben auch für gut befinde, würde ich einen Finanzierungsvertrag erstellen, dann an den Kollegen oder die Kollegin senden. Dann unterschreibt der Anspruchsinhaber, die Anspruchsinhaberin. Das ist immer so, dass zuerst immer der Anspruchsinhaber unterschreibt und sich bindet. Und dann gehe ich gegebenenfalls nochmal in eine vertiefte Zweitprüfung. Vielleicht muss man nochmal einen Einzelpunkt vertieft erklären. Und dann unterzeichnet auch die Finanzierungsgesellschaft. Und damit ist der Vertrag abgeschlossen. Alle Kosten werden ab diesem Zeitpunkt übernommen. Und das Klageverfahren kann beginnen.
Das Klageverfahren kann beginnen. Und im Klageverfahren entstehen ja insbesondere zwei große Kostenpunkte. Wir haben einmal die Gerichtskosten und die Anwaltskosten, die eigenen Anwaltskosten, die Kosten der Gegenseite. Lassen Sie uns das jetzt mal durchspielen. Mein Prozess wird finanziert, ich verliere den Prozess. Wer trägt dann das Kostenrisiko?
Ich hatte es eingangs ja schon mal so kurz erklärt. Das würde wirklich konkret bedeuten, dass alle Kosten der Prozessfinanzierer trägt. ein Teil ist ja eh schon ausgegeben worden, um das Verfahren anzuschieben. Und wenn es dann wirklich ganz, ganz schlecht läuft und was durchaus mal passiert, das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber zum Glück sehr selten, unser Annahmefilter ist da sehr gut, dann ist es so, dass auch die Kosten der Gegenseite, die ja eigentlich der unterliegende Kläger zu tragen hat, direkt von dem Finanzierer übernommen werden. Das heißt, man hat dann als Anspruchsinhaber, sag mal, sein Glück probiert. Man glaubte ja auch an den Anspruch und alle anderen auch, aber hat leider nicht funktioniert. Es kann immer noch mal irgendwas passieren oder ein Gutachten nicht ausgehen, wie man sich vorgestellt. Oder das Gericht sieht es halt einfach ganz, ganz anders und dann zahlt ihm der Finanzierer alles. Aber man hat weiterhin null. Man hat es zumindest probiert. Anders als wenn man aufgrund der hohen Kosten, die man sich nicht leisten kann, sagt, ach nee, jetzt kann ich es gar nicht versuchen. Aber so habe ich auf jeden Fall den Zugang zum Recht gewährleistet und habe es probiert.
Also mein Worst-Case-Szenario ist, dass ich einfach bei Null rauskomme.
Ganz, bei Null bleibe.
Beste, genau. Oder bei Null bleibe, ja, das genau. Ist natürlich korrekter formuliert. Jetzt das Best-Case-Szenario, ich gewinne den Prozess. Dann muss ja auch für den Prozessfinanzierer, ja, ich sag jetzt mal, so Laps, was dabei rausspringen. Wie wird dieser Gewinn im Erfolgsfall aufgeteilt? Gibt es dann Erfolgsbeteiligung oder genau, wie funktioniert das?
Ja, sagen Sie ganz richtig, auch wir sind nicht Robin Hood. Also ich mache zwar die Sachen sehr gerne und engagiere mich auch sehr gern für meine Anspruchsinhaber. Natürlich muss auch der Prozessfinanzierer von irgendwas leben. Und das ist die sogenannte Erlösbeteiligung. Die hatten wir auch anfangs kurz erwähnt. Das ist das, wovon der Finanzierer letztendlich lebt. Das ist in der Regel 30%. Beziehungsweise 20, je höher der Streitwert, desto mehr wird das skaliert. Das kommt dann, wie gesagt, auch ein bisschen drauf an, was man jetzt genau finanziert. Hat man vielleicht noch einen Sicherungsanspruch dabei oder hat man eine Erbengemeinschaft und besonders hohes Kostenrisiko? Weiß man schon, dass sehr viele Gutachten und damit hohe Beweisaufnahmekosten entstehen? Also das fließt dann alles so mit ein. Aber Sie können so da als grobe Maßgabe nehmen, dass es so 20-30% sind. Und das auch nur von dem, was wirklich beim Anspruchsinhaber landet. Also nicht das, was man eigentlich geklagt ist, sondern von dem, was der Anspruchsgegner letztendlich an den Kläger dann, das wird aufgeteilt dann zwischen Finanzierer und Anspruchsinhaber.
Und Frau Andersson, wie sieht jetzt das Zusammenspiel aus zwischen dem Prozessfinanzierer einerseits und dem Anwalt, der Anwältin andererseits?
Das ist letztendlich eine ganz enge Zusammenarbeit, denn ein Anspruchsinhaber verpflichtet sich mit Abschluss des Finanzierungsvertrags dazu, den Finanzierer immer über alles informiert zu halten. Das macht er nicht selbst, sondern das macht er über seinen Prozessvertreter. Das heißt, sämtliche Schriftsätze, die dann, wenn das Verfahren dann einmal läuft, gewechselt werden, Hinweise oder Beschlüsse vom Gericht und so weiter, das wird alles auch vom Anwalt, der Anwältin an den Finanzierer geschickt. Es gibt dann auch Input, man kann miteinander telefonieren. Also ich stehe sozusagen auch zu unterstützen. Unterstützung bereit, es darf abgefragt werden. Die Zusammenarbeit ist unterschiedlich intensiv, weil letztendlich versuche ich auch dann immer mit zu unterstützen, dass eben das Verfahren bestmöglich geführt werden kann. Und wenn dann letztendlich, was in 80% unserer finanzierten Fälle der Fall ist, das positiv ausgeht, dann werden es gerade besprochen, Erlösbeteiligung, dann hat auch der Anwalt und die Anwältin nochmal die Aufgabe, auch das Geld letztendlich zu verteilen. Und das wird jetzt nicht einfach an den Finanzierer gezahlt, oder nicht, sondern das geht immer alles über das Kanzleikonto und der prozessführende Anwalt hat da auch eine ganz wichtige Rolle, eben immer der Kommunikator, der Mittler und auch derjenige zu sein, der die Gelder verwaltet. Also da ist eine sehr intensive, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Mhm. Was würden Sie jetzt abschließend sagen? Was sind die entscheidenden und wesentlichen Vorteile einer Prozessfinanzierung, insbesondere im Bereich Erbrecht?
Na, zum einen, dass man schon mal eine geringere Belastung in zweierlei Hinsicht hat, nämlich einmal finanziell, weil man eben sich keine Sorgen mehr machen muss, wenn man ein Verfahren führt, dass man doch noch irgendwie Geld ausgeben muss und dass das irgendwie vielleicht zu Schwierigkeiten führt. Denn es ist ja schon sehr, sehr emotional. Und dadurch, dass man eben nicht nur einen Geldgeber, sondern noch juristische Unterstützung an Bord hat, kann man, denke ich, auch emotional sich ein bisschen entspannen und sagen, der eine führt meinen Prozess, der andere unterstützt und gibt das Geld. Jetzt kann es ja eigentlich nur noch gut gehen. Und selbst wenn es nicht gut geht, hat man eben einfach kein Risiko mehr. Man kann übrigens auch diese Erlösbeteiligung, die man dann zahlen muss, steuerlich geltend machen. Also das wäre auch nochmal ein wichtiger Hinweis, das kann dann die Erbschaftssteuer reduzieren, ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt am Rande. Und ja, für mich der ganz große Punkt ist einfach Zugang zum Recht. Berechtigte Ansprüche sollten nicht daran scheitern, dass man das Geld nicht hat.
Das ist wohl wahr. Frau Andersson, vielen Dank, das war sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und dass Sie uns das Thema Prozessfinanzierung erläutert haben. Vielen Dank an Sie.
Sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie noch Fragen, Anregungen für die nächsten Folgen haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.